This is Brian Kibler, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 283. Heute mit den Themen, das Command-Fest ist wieder da. Endlich, yes. Eine Ankündigung. Dann reden wir über SpongeBob Magic the Gathering Karten. Und nein, das ist kein Scherz. Und zu guter Letzt Etherdrifts Einfluss auf die verschiedenen Competitive-Formate von Standard bis Legacy, die Big Four, alle mit dabei. Danach kommen wir noch ein bisschen zu Ask Us Anything, aber natürlich mache ich das nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir?
Hi, mir geht's ganz gut. Wir hatten die letzten Tage echt schönes Wetter.
Ja.
Habe ich gut nutzen können für Bogenschießen und ein bisschen den Kopf freikriegen und klarkriegen. Das war relativ wichtig, dementsprechend, ja.
Genau, sehr, sehr schön. Ja, tatsächlich, heute gab es, glaube ich, einen Sprung von den Temperaturen von irgendwie fast 16 Grad an sonnigen Tagen jetzt am Wochenende, zu halt heute irgendwie wieder bei 4, 5 Grad oder so. Also es ist insane. Aber Klimawandel ist ja nicht echt.
Nee.
Aber unabhängig davon sind wir natürlich auch diese Woche wieder gefuelt von Holy, dem Energy-Drink, Eistee, Hydration-Drink und Milkshake-Getränk eures Vertrauens. Und ihr kennt Holy eben
inklusive SpongeBob.
Inklusive SpongeBob momentan, wo sie auch coole Aktionen haben. Ach so, ist schon ausverkauft.
Ja, ja,
wir hatten so eine coole Aktion, dass man, je mehr man bestellt, kriegt man mehr Stuff for free. Also schaut da gerne mal rein, vielleicht ist da noch die Geschmackssorte Eistee mit SpongeBob mit dabei. Und wo könnt ihr das sehen? Bei weareholy.com/radioravnica. Und ihr könnt noch Geld sparen, wenn ihr da was bestellen wollt. Von SpongeBob oder auch nicht von SpongeBob. Mit den Codes Ravnica10, 10% oder Ravnica5, wenn ihr es erstmal einkauft. 5 Euro glatt von eurem Einkaufsbetrag runter. Und ihr unterstützt uns dabei eben indirekt. Das heißt, ihr gebt nur das Geld für die fabelhaften Getränke aus und wir kriegen trotzdem was oben drauf. Und dementsprechend vielen Dank an euch und vielen Dank an Holy.
Yes.
Dann lassen wir uns direkt mal loslegen mit dem wohl größten deutschen Magic-Event der letzten Jahre, wo man so in Deutschland sich gerne getroffen hat. Und zwar das Command-Fest wurde angekündigt für 2025. Sehr spät, meiner Meinung nach. Aber immerhin haben wir noch eine Ankündigung bekommen. Wo findet es denn statt?
Also in Deutschland ist es tatsächlich einfach in Bonn.
Mhm.
Ist tatsächlich dort in einem, logischerweise in einer neuen Location, also nicht im dem altbekannten komischen Gebäude.
Nicht in der Dorffesthalle bei Frankfurt.
Ist echt so. Also das zumindest für Deutschland. Es gibt natürlich dann noch Ankündigungen für Birmingham, Orlando, Shanghai, Sydney und Worcester.
Mhm.
Aber für Deutschland ist es Bonn.
Ja, genau. Es ist das Maritim Hotel Bonn.
Ja.
Schön, die alte Hauptstadt dann nochmal zu besuchen zu können, ist auf jeden Fall cool. Ich bin auch wirklich froh, dass es ein bisschen. Ja, ich weiß noch nicht, wo es gelegen ist, dieses Hotel in Bonn. Muss ich mal bei Google Maps irgendwie reinschauen. Aber dass es zumindest ein bisschen bessere Anbindung geht. Veranstalter.
Man kommt von Siegburg aus sehr gut mit der S-Bahn hin.
Sehr gut, sehr gut. Aber tatsächlich halt, es ist immer noch veranstaltet von JK Entertainment. Also die werden da weiterhin da eben zur Verfügung stehen. Und da gibt's auch noch fleißig Tickets. Also wenn ihr an dem Wochenende vom 11.7. bis zum 13.7. findet das Ganze statt. Jeweils von 14 bis 20 Uhr, ein Wochenende voller Commander. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Weißt du schon, ob du hingehst?
Also ich werde auf keinen Fall am Samstag da sein, weil am Samstag tatsächlich ein guter Freund von mir seine Hochzeit hat. Wenn, kann es sein, dass ich mir vielleicht den Freitag freinehme von der Arbeit, weil es ist ja von mir aus wirklich nur ein Katzensprung.
Ja.
Oder halt vielleicht den Sonntag nehme. Das weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, dadurch, dass es jetzt in Bonn ist, ich will das auch ein bisschen belohnen, dass sie ein bisschen mehr in meine Nähe gekommen sind.
Haben sie würde ich an mal uns so gedacht, als sie da
genau, würde ich mal so einen Tagestrip darüber machen. Einfach mal, weil, wie gesagt, also ich habe es nachgeguckt, sind, glaube ich, 40 oder 45 Minuten von mir. Und das ist schon ganz sweet, dahin zu fahren, mit dem Zug zu fahren. Das muss man jetzt dabei sagen, mit dem Auto ist noch kürzer. Und dann gerade 45 Minuten mit dem Zug zu fahren, über zwei Fahrstrecken und dann halt da zu sein.
Ja.
Also vielleicht den Freitag, vielleicht den Sonntag. Ich kann es noch nicht fest versprechen, aber ich würde mein Bestes geben, einen der beiden Tage zumindest da zu sein.
Genau. Und wenn ihr international unterwegs seid, wir haben noch vom 18. bis zum 20. April in Orlando, Florida, vom 17. bis 18. Mai in Birmingham, England und vom 24. bis 25. Mai in Shanghai. Und danach halt eben Sydney, Bonn, da haben wir eben gesprochen, und Worcester, da könnt ihr euch halt gerne in dem Artikel in der Videobeschreibung oder in den Shownotes verlinkt, anschauen, wenn man da reisen möchte. Für die ersten drei Events, also Orlando, Birmingham und Shanghai, gibt es die Reliquary Tower Promo. Die es aber auch schon gab, ne? Sie ist nicht neu.
Also ja, sie ist neu, weil da unten jetzt Commander steht. Ja, okay. Aber das Artwork ist halt nicht neu. Das Artwork und diese ganze Karte ist halt einfach von Magic Fest. Ich glaube, boah, ich kann es nicht sagen, 22. Es steht, glaube ich, sogar unten im Copyright drin mit 2022 auf der offiziellen Seite. Und ja, also von dem Magic Fest ist es halt eine alte Promo, was mich ein bisschen verwirrt.
Hätte man ein bisschen was mehr rauskommen können. Aber es ist generell, muss man sagen, es ist halt eine komische Ankündigung, weil es halt so spät kommt eigentlich, oder? Also wir hatten ja das große Debakel so ein bisschen gehabt mit den Magic Fests, worauf sich halt viele gefreut haben, dass vielleicht in Europa wieder eine stattfindet, wie die letzten beiden Jahre auch. Da kam dann erstmal nichts und dann stand man die ersten paar Monate in Deutschland so ein bisschen da, so, ja, was ist denn nun? Also Magic Fest gibt es nicht, zu Command Fest haben wir nichts gehört. Wird es das geben? Und jetzt können wir zumindest sagen, okay, Command Fest ist zumindest schon mal drin.
Es ist halt so ein bisschen der amerikanische Flow. Bei den Amerikanern wird halt was vieles viel, viel kürzer angesetzt, weil die halt wirklich sagen, hey, mein Auto ist voller Sprit, wir haben Freitagabend, was kann ich das Wochenende über machen? Oh, da wurde am Mittwoch was angekündigt, alles klar, mache ich. Das ist halt einfach ein Ding, das einfach von den Amis so vorgegeben wird. Da kann niemand was für, dass es spät announced wird von den Betreibern. Das ist einfach von Wizard of the Coast so ein Ami-Ding, sag ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt schade, dass es halt so spontan angekündigt wird, aber ich bin froh, dass es stattfindet. Ich bin auch froh, dass es halt diesmal nicht bei Frankfurt ist, sondern tatsächlich in einer großen, gut angebundenen Stadt. Dass man da auch wahrscheinlich gut Ausweichmöglichkeiten hat. Halt
in Frankfurt selber wäre auch gut angebunden.
Das wäre auch gut gewesen, aber
vor Ort Ding gewesen.
Ja, das ist Stunde mit der Tram oder mit der S-Bahn rausfahren, das war halt brutal. Aber unabhängig davon, ich glaube, viele Leute werden sich doch mal freuen. Ich muss mir noch Gedanken machen, wie man da unterkommt. Ich habe da so ein bisschen Familie in der Nähe, das heißt, man könnte da auf jeden Fall von da aus irgendwie losfahren. Ich glaube auch schon, dass halt auch einige Berliner dabei sein werden. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass Uno MTG wahrscheinlich da sein wird. Deswegen, ein paar bekannte Gesichter werden wahrscheinlich schon dabei sein.
Wir wissen aber noch von nichts tatsächlich.
Wir wissen noch
nichts,
natürlich.
Es ist noch nichts bekannt gegeben. Und soweit ich weiß, ist auch noch niemand wirklich angesprochen worden dafür.
Ja, aber
wie immer.
Wer die letzten Command-Fests so ein bisschen mitbekommen hat, hat, glaube ich, ganz guten Eindruck, wie es so ablaufen wird. Wer das noch nicht mitbekommen hat, wie würdest du die letzten Command-Fests so ein bisschen beschreiben? Was sind so die positiven Seiten, worauf sollte man sich so ein bisschen vorbereiten? Kannst du es so oder also, Events im Allgemeinen, sagen wir es mal so.
Also Events im Allgemeinen, wenn es darum geht, einfach ein bisschen Spaß zu haben als Casual, der einfach da ist und Spaß haben will, go ahead. Hab Spaß, sei da. Ich bin aktuell ein bisschen mit ein paar der Veranstaltern sehr unglücklich, wie sie mit Werbung umgehen, wie sie mit Social Media umgehen, wie sie mit Content-Kreatoren umgehen und wie sie mit generell der Möglichkeit, mit Kooperationen anderer Sachen umzugehen. Inklusive langer voriger Ankündigung von Sachen und so weiter und so fort. Dementsprechend, da haben viele Betreiber haben da noch ganz, ganz viele große Defizite. Aber ansonsten, das ist für den Autonormalverbraucher, der da hinkommt und einfach Magic zocken will, ist es kein Abbruch. Also ich habe selten was Schlechtes zum Command Fest gehört, was das anging, das muss ich einfach sagen. Von normalen Benutzern, von normalen Spieler und Spielerinnen, außer dass es halt sehr voll war, dass die Halle sehr stickig ist und dass die Halle in Frankfurt nicht so geil war. Und ich glaube, das wird halt jetzt besser, hoffe, das wird jetzt besser. Und dementsprechend bin ich da halt mal gespannt, wie das Ganze aufgezogen wird. Generell, wenn ich das sehe von den Preisen her, ist das Wochenendticket halt schon teurer. Also das ist halt jetzt auch einfach, ich glaube, ein Wochenendticket kostet 110 Euro. Das ist schon teuer. Aber am Ende des Tages kriegt man dafür ja auch was. Also es ist ja auch was, dass man halt auch am Command-Fest immer den Punkt hatte, dass man einfach Spaß hatte und wirklich schön mit Freunden den ganzen Tag verbringen konnte. Hier wahrscheinlich in dem Hotel, ich muss mal nachgucken, ob es da auch in dem Hotel noch Sachen gibt. Aber ich glaube halt, es ist halt richtig geil, wenn man dann praktisch aus dem Hotel fällt, auf die Spielfläche Commander zocken kann, bis nachts um 2 oder so, dann in die Bar geht, was trinkt, aufs Zimmer geht, morgens wieder. Also es ist, glaube ich, das klingt schon nach einem sehr geilen Event. Und ich bin echt gespannt drauf.
Ich glaube auch. Ich hoffe, dass man da auf jeden Fall. Ich glaube auch halt, gerade dass das in einem Hotel selber stattfindet, ich glaube, ein paar Leute geben da auch gerne ein bisschen mehr Geld aus, wird direkt das Hotel vor Ort, einfach nur um halt genau dieses Baller-Feeling zu haben, von wegen, ich zock einfach.
Also ich fände es geil, Magic. Muss ich ehrlich sagen.
Ich find's auch richtig geil. Und ja, ich meine, wir haben uns ja am Anfang des Jahres so ein bisschen auch dann, ne, darüber beschwert, dass es nicht so viele Events gibt. Jetzt haben wir zumindest ein offizielles, das wahrscheinlich größte deutsche, was wir dieses Jahr bekommen werden oder in Europa sogar. Dementsprechend natürlich die Frage an euch. Freut ihr euch aufs Command-Fest? Habt ihr Bock, da vorbeizuschauen? Was sind so Sachen, die ihr glaubt, die man besser machen könnte von den letzten Jahren, wenn ihr schon da gewesen seid? Oder welche Sachen möchtet ihr unbedingt auf dem Command-Fest erleben oder machen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Oder ins Discord. Und dann machen wir weiter mit einer News, die privat schon viel diskutiert wurde in eigentlich allen Commander- oder Magic-Gruppen, in denen ich bisher war. Und zwar die SpongeBob-Schwammkopf-Secret-Lair-Partnerschaft. Wir haben jetzt die Karten bekommen. Es sind, wenn ich es richtig verstanden habe, 3 verschiedene Drops. Einmal, wie war das, SpongeBob's Legendary Friends, was quasi dann diese typischen Skins sind. Das heißt, wir haben alte Magic-Karten, die quasi einen neuen Skin bekommen haben mit einem neuen Namen. Wie zum Beispiel halt Skrelf ist jetzt Plankton und so weiter. Dann haben wir eine Internet-Meme-Compilation mit berühmt bekannten Artworks aus der Show, die häufig als Meme verwendet werden. Und dann halt noch eine Lair, eine Secret Lair Drop mit den verschiedenen Ländern. Eins von jeder Sorte, so wie ich das sehe. Und dann noch ein Token obendrauf. Als du die gesehen hast, was war so dein erster Eindruck?
Ja gut, wir sind es ja gewohnt. Wir haben es ja schon angekündigt bekommen gehabt. Ich glaube, mein erster Punkt ist einfach aktuell immer wieder dieser Misch in mir, dass ich halt sage, hey, ich hasse es, weil es kein Magic ist, aber gleichzeitig kann es mir auch einfach egal sein, weil es halt einfach nicht relevant ist. Und das ist halt der Punkt. Also ich finde es gut, dass es keine neuen Karten sind. Ich finde es gut, dass es, also das kann ich schon mal spoilern, ich finde es gut, dass es keine wirklich krassen Überkarten drin sind, wo man sagt, hey, die Karte ist so teuer, die muss man kaufen, weil das Secret Lair sich sonst nicht ding. Es sind ein paar gute Karten drin. Ich muss sagen, ich bin überrascht von der Anzahl der Karten. Also in dem einen Secret Lair sind 7, in dem anderen sind 6 Karten drin. Das ist sehr, sehr, sehr viel, plus die 5 Basic Lands. Sonst sind wir bei Secret Lair teilweise nur bei 4 Karten, wie zum Beispiel dieses Devastation of Dragons oder so, das sind halt einfach 4 bis 5 Karten. Und ich finde, 5 Karten ist wirklich das absolute Bare Minimum.
Ja.
Und zu wenig. Also die fünfte Karte, plus halt die Zusatzkarte, die fünfte Karte sollen schon drin sein. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass hier 5 Basic Lands, 6 gute Karten und 6 Legendaries, die man halt irgendwie als Commander spielen kann oder im Commander spielen kann. Und das finde ich ganz cool.
Ja, ich muss auch sagen, dafür, dass das so ein groß antizipiertes Meme war, von wegen, oh, jetzt kommt SpongeBob zusammenarbeiten, jetzt haben wir den Rock Bottom erreicht, finde ich es eigentlich relativ zahm. Es gibt eine Drop im Speziellen, die Internet Sensation, die mich ein bisschen irritiert hat, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie das machen. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich mir, ist auch irgendwie witzig. Ganz kurz noch zu den Hard Facts. Wir haben den Collider-Artikel, wo das angekündigt wurde. Natürlich auch verlinkt in der Videobeschreibung, in der Quellenangabe. Aber das Ganze wird um 9 Uhr morgens Pacific Time am 24. März auf der Secret Lair Webseite verfügbar sein. Die reguläre Version von den Secret Lair Drops, wie gesagt, es gibt 3 Stück, wird $29,99 kosten und $39,99 in Foil kosten. Und dann jeweils die Äquivalente in Euro. Ich glaube, es sind
35
und 45 Euro jeweils. Ja. Genau, da wisst ihr auf jeden Fall, ne, wo ihr dabei schauen müsst. Ich denke mal, das wird noch Mail-Kampagne und alles mögliche geben. Aber wir gehen mal einmal kurz alle Karten durch, damit wir es auch einmal alles besprochen haben und alles gesehen könntet. Wir haben natürlich SpongeBob Schwammkopf oder SpongeBob SquarePants ist Joda the Unifier, also ein Legendary Matters Five-Color Commander. Dann haben wir Patrick Star als Barktooth Warbeard, was glaube ich eine alte Legends Legendary Karte ist.
Ja, ohne Effekt.
Großartig. dann haben wir Sandy Cheeks, Marshall Astronaut, was Toski Bearer of Secrets ist. Dann haben wir Gary the Snail, das Toxreal, die Moment, Corrosive heißt es, glaube ich, ist. Dann haben wir Squidward, Sarcastic Snob als Garzilex Illithid Scholar und Mr. Krabs als Sharix the Raging Isle und zu guter Letzt eben schon erwähnt Plankton, Tiny Tyrant als Skrelf Deflector Mite. Also alle einigermaßen passend. Ich mag das die sehr beliebte Legendary Snail oder Slug Horror halt jetzt Gary bekommen hat und sie deutlich handsamer aussieht wie in ihrem ursprünglichen Artwork. Ja, was sagst du zu der Auswahl der Legendaries? Passt das für dich zu den Charakteren oder?
Es juckt mich nicht so sonderlich. Ja. Eine Sache ist mir aber direkt ins Auge gefallen. Und zwar haben sie hier etwas gemacht, was sie sonst nicht getan haben. Ich bin gespannt, das weiter zu verfolgen. Und zwar ist bei Mr. Krabs Penny Pincher, also tatsächlich Carex, The Raging Isle, der Effekt für 3 Mana, dass sie plus X, minus X bekommt, wobei X die Anzahl an Inseln sind. Und normalerweise steht auf den Secret Layern, die ja hier in diesem Artwork, das muss man jetzt auch dabei sagen, diese Doppelbenamung haben. Das heißt, oben haben wir Mr. Krabs Penny Pincher stehen und darunter halt in diesem Godzilla-Treatment den Originalnamen. Aber wir haben das eigentlich nicht so häufig, dass hier der auf den Originalnamen referenziert wird, weil normalerweise werden solche Effekte dann immer auf den Magic-Namen referenziert, was manchmal die Illusion tatsächlich auch zerstört hat. Ja. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass Mr. Krabs plus X minus X bekommt, dass Plankton nicht blocken kann, dass Sandy Cheeks jede Runde angreifen muss. Und das ist halt etwas, was sie bisher sehr selten getan haben, wenn überhaupt schon. Ich glaube, bei einem der Hatsune Mikos war es so.
Das kann mir gar nicht mehr ganz sicher sein.
Aber das haben sie auf jeden Fall früher nicht getan. Ich sag's mal so, vorsichtig. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das für die Leute, die jetzt wirklich dieses In-Universe spielen wollen, dieses Mr. Die wollen unbedingt Mr. Krabs In-Universe spielen, für die ist das nochmal ein Bonus obendrauf.
Ja. Ja, das glaube ich auch. Also ich finde es gerade bei Thaddeus, also Squidward, Sarcastic Snob, ganz witzig, dass sie da Grazilex Illithid Scholar genommen haben, der ja selbst von Dungeons & Dragons kommt. Das heißt, nicht so hundertprozentig aus dem eigentlichen Universum von Magic kommt. Aber ja, ich finde es, also ich weiß, was du meinst. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, im Sinne von, dass sie es halt zumindest kohärent gehalten haben. Und ich sehe das auf einer Ebene mit Altars von Kommandeuren, die ja auch viele Leute daneben haben. Wenn man eben einen liebgewordenen Commander hat, man mag halt gleichzeitig irgendwie Ned Stark von Game of Thrones oder so, dann malt man den halt da irgendwie drüber oder lässt ihn irgendwie drüber malen oder macht sich einen Proxy oder so. Und dementsprechend finde ich das eigentlich dann doch harmlos. Ich glaube, das Schlimmste, was
ich finde, es gut tatsächlich. Also ich finde es gut, dass sie das so machen für die Leute, die in Universe eben genau das wollen. Also da steht eben Ned Stark nicht nur im Namen, sondern es steht eben auch in der Boxtext. Da steht halt nicht mehr wenn Feather, sondern dann steht dann wenn Ned Stark.
Ja, ja, klar. Aber ich meine halt auch generell so die Auswahl der Karten, dass sie eigentlich ganz gut passt. Ich glaube, das Schlimmste, was sie hätten machen können, wäre halt sowas wie Lara Croft. Wo sie halt dann exklusive starke Karten drin und dann wäre auf einmal Plankton, Tiny Tyrant auf jeden Fall irgendwie Legacy Playable und unmöglich dran zu kommen.
Da hatte ich Angst.
Das wäre halt Worst Case geworden tatsächlich. Aber genau, die Basic Lands an sich sind eigentlich auch immer ganz schön. Wir haben das Jellyfish Field als Plains, wir haben Bikini Bottom als Island, wir haben Rock Bottom ist es, glaube ich, als Swamp. Mount Bikini Bottom als Mountain und die Kelp Forest. Ach so, da, okay. Das als quasi Wald. Überall, wo Gary quasi hin schlurfen kann, finde ich irgendwie ganz süß. Weiß ich jetzt aber auch nicht, wie ich es finde. Ich glaube, wir haben noch keine Informationen, in welcher Distribution die sind. Also, ob es nur eine von jedem ist oder ob sie wieder 5 von jedem machen oder so. Zweiteres würde ich begrüßen.
Genau, zweiteres wäre halt cool, aber wenn es ersteres ist, glaube ich, werden die sogar richtig teuer, weil die Leute halt, das ist halt wieder jetzt, muss man auch dabei sagen, ein limitierter Print dran, es ist kein Print-to-Demand und sonst was und es gibt eine Menge SpongeBob-Fans da draußen, die halt einfach ihr Deck gerne mit Gary und SpongeBob aufpimpen wollen.
Ja.
Und ich glaube, das könnte halt auch da relativ schnell zu teuer werden.
Ja, das kann gut sein. Die letzte, das ist die, mit der ich am meisten struggle tatsächlich. SpongeBob SquarePants, Internet Sensations sind alles Memes von bekannten Sachen, die man sich mit dazu her schickt. Also es gibt ein Subreddit, das heißt Bikini Bottom Twitter, was halt quasi Memes zu diesen Bildern halt unter anderem macht. Und die werden auch weiterhin auf Instagram und so geshared. Und so haben wir zum Beispiel Counterspell, wo SpongeBob ein Chicken nachmacht, was ein es ist kein Screenshot aus der Folge. Es ist tatsächlich nachgezeichnet von Tyler Walpole, der aber natürlich dem inspiriert ist. Also sie sind bewusst nachgezeichnet, sodass es natürlich so wirkt, aber durch das Framing muss es halt angepasst werden und deswegen sind es tatsächlich neue Kreationen, aber es wirkt ein bisschen surreal.
Ja.
Es sind halt die Memes, so, ne? Und gerade so, also um es einmal durchzugehen, wir haben Counterspell mit diesem Chicken SpongeBob, wir haben Days mit dem verwirrten Mr. Krabs, das auch immer noch dieses Wobbly-Ding hat, was mir immer so ein bisschen Kopfschmerzen macht. Dann haben wir Inevitable Betray, wo Patrick Starr auf seinem Stein nach unten guckt in einem sinistren Weg. Dann Force of Despair, wo ein deprimierter Thaddeus rausguckt, wie SpongeBob und Patrick Spaß hat. Dann haben wir Night's Whisper, das ist quasi schon mein Lieblingskarte aus der Drop, wo in SpongeBob typischer Nahaufnahme Thaddeus die Augen aufklappt und schockiert reinblickt. Und zu guter Letzt noch ein Food-Token, was natürlich der Krabby Pat ist, der Krabbenburger. Wie findest du die Umsetzung von Memes, die uns von Wizards of the Coast verkaufen werden?
Ja, es ist ja ähnlich wie diese Goblin-Memes, die wir mal hatten. Wir hatten ja mal diese Goblin-Memes, ja, die halt echt schwierig waren. Den Counterspell-Meme, also diesen SpongeBob-Meme, haben wir schon öfter gesehen. Also generell haben wir alle davon sehr oft gesehen. Es ist halt okay, wenn einem die Ideen ausgehen. Es sind sehr gute Karten tatsächlich, das muss man jetzt dabei sagen. Also Counterspell, Days, auch das Betrayal wird tatsächlich hin und wieder mal in Rhinos gespielt in Modern. Force of Despair ist für mich eine sehr, sehr starke Karte. Leute unterschätzen diese Karte immens, meiner Meinung nach, in Modern und Legacy. Und Night's Whisper kann man immer mal gebrauchen, Food Token sowieso.
Ja.
Und dementsprechend haben wir hier sehr, sehr starke Karten, die auch noch ein Meme-Artwork haben. Finde ich eigentlich ganz süß für Leute, die es mögen. Für Leute, die es halt nicht mögen, die hängen halt da und sagen, ja, please not.
Ja, das ist halt, ich glaube, das ist halt der Punkt, ne? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand zum Beispiel irgendwie Days oder ein Playset von diesem Counterspell irgendwie, zum Beispiel in Pauper oder Modern oder sowas, halt für die Memes halt spielen würde. Aber dann ist es halt lustig. Aber es wird mir jetzt nicht, ich würde jetzt nicht da stehen und sagen, oh nein, meine Immersion, ich kann Magic nicht mehr genießen. Es ist halt, glaube ich, dahingehend finde ich halt die Auswahl auch gut, dass es halt so One-Offs sind. Also niemand bringt ein ganzes Deck von nur SpongeBob-Karten, sondern vielleicht hat es so ein SpongeBob-Sub-Theme und du hast alle Legendary aus der einen, alle Basic Lands aus der anderen und hier die als so, dass du die einzelnen Artworks immer wieder hast, aber es ist jetzt nicht so full-on SpongeBob-Commander-Decks oder wie wir bei Final Fantasy sind, full-on SpongeBob-Set oder sowas. Und wie gesagt, das sind keine uniken Karten. Wenn man selbst Counterspell spielen will, dann spiel einfach Counterspell mit dem, was es halt vorher gab. Und wenn du halt das extra Geld scheffeln möchtest für ein Meme-SpongeBob-Counterspell, dann ja.
Go ahead.
Dann mach das halt, ne? Also ich bin nur gespannt. Relativ zeitgleich zu der SpongeBob-Ankündigung gab's im Reddit, im Magic TCG Reddit, hat jemand sein Commander-Deck gezeigt, was nach Cartoon-Charakteren quasi gealtert wurde, was so auch Partner-Commander ist. Ich glaube, ich vergesse mal die Namen, aber quasi ist so mein Imaginary Friend und dann irgendein Junge dazu von Battlebond oder so. Und der hat den quasi dann so gealtert, dass sie halt, wenn sie nebeneinander sind, so übereinander gehen. Und das ist halt so von einer Zeichentrickfigur und ein Tiger, so ein imaginärer Tiger. Und das hat so viel positives Feedback bekommen. Und wenn es wirkt halt automatisch komisch, wenn es so als Produkt verkauft weitergegeben wird. Weil man könnte argumentieren, dass dieses Secret Lair Drop nichts anderes ist, wie halt diese Alter, nur halt, dass sie von der Firma dir verkauft werden. Und ich glaube, das ändert tatsächlich bei ganz vielen Leuten so diese Wahrnehmung. Also, konntest du das auch irgendwie bei dir beobachten, dass du irgendwie denkst, das fühlt sich irgendwie komisch an, obwohl es eigentlich in der Form an jedem Commander-Tisch irgendwie auftauchen könnte?
Das war ja tatsächlich von Anfang an der Fall. Also es war von Anfang an der Fall, dass einem das hier gesagt wurde, hey, gerade die alte Art-Künstler und so weiter, die werden halt hier hart unter Druck gesetzt. Gerade wenn jetzt auch andere Franchises reinkommen. Ich meine, so ein paar davon sind wir noch safe. Ich bin halt gespannt, ob wir irgendwann den Star Wars Ding bekommen, den Star Wars Laserschwert für irgendwas oder. Da bin ich mal gespannt.
Als Sword Cycle.
Genau.
Sinew and Steel ist das rote Laserschwert oder so.
Zum Beispiel. Ja. Und da muss man halt sagen, da muss man ein bisschen schauen. Aber alles in allem, ich glaube halt einfach, dass viele Leute einfach immer noch den Punkt haben, wenn man selbst Kreativität reinsetzt, wenn man selbst Ideen reinsetzt, dann wird das immer noch mehr belohnt, wenn man immer noch selber Kunst reinsetzt oder jemanden anderen Kunst reinsetzen lässt, wird es halt belohnt. Weil so ein alter Artkünstler oder so ein Künstler von hier, das ist für mich jetzt nicht so der krasse Unterschied, nur dass diese Person, die das hier für Wizards zeichnet, wahrscheinlich sehr viel besser bezahlt wird. Das ist aber auch im Endeffekt ein Künstler. Mhm. Und der, das setzt es halt so mit rein.
Ja.
Ich muss sagen, ich finde SpongeBob, ich bin kein Fan von SpongeBob, absolut nicht. Ich finde SpongeBob ganz, 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 ganz schlimm. Allerdings muss ich sagen, von dem Grundsatz her ist da jetzt nichts Schlimmes bei. Es ist nichts absolut Wildes dabei. Es ist alles in Ordnung. Und am Ende des Tages, ist das wirklich kein schlimmes Secret Lair. Es sind Karten drin, die geplayt werden, aber es sind jetzt auch keine Karten drin, die überteuer sind. Es sind keine uniken Karten drin und so weiter und so fort. Es ist einfach ein Plain Base, okayes Ding für mich. Selbst wenn ich SpongeBob nicht mag.
Ja. Und ich muss sagen, also ich habe, glaube ich, schon so einen Softspot für SpongeBob, einfach aus meiner Kindheit her. Und weil ich wirklich die Memes eigentlich witzig finde. Ich muss halt wirklich sagen, ich habe die gesehen und ich musste es halt 2-3 Mal in den ganzen WhatsApp-Gruppen, als ich es rumgeschickt habe, sagen, nein, das ist kein Scherz, das wurde wirklich angekündigt. Ja. Hier, Collider-Artikel, kannst du nachschauen. Weil es halt, der erste Eindruck ist bizarr. Also sowas erwarte ich halt von Proxy-Marktplätzen, wo du dir irgendwie Sachen bestellst. Aber das hat nur einen ganz eigenen Dreh irgendwie. Also ich weiß noch nicht, wie ich es von dem Kreativitätspunkt her finde, aber ich, ey, wenn ihr das enjoyt, dann viel Spaß in der Secret Lair Warteschlange. Aber genau, dann geht auch schon tatsächlich die Frage an euch, wie findet ihr die SpongeBob-Karten? Findet ihr sie gelungen? Findet ihr sie gut? Findet ihr sie eher schlecht? Glaubt ihr, dass Kreativität ein Problem ist für Secret Lair Drops? Lasst uns gerne wissen in den Kommentaren oder auf Discord. Und dann schauen wir doch mal competitive-mäßig, was es da so geht. Denn ein neues Magic-Set kam raus. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Aetherdrift. Und mittlerweile sind ein paar Karten im Umlauf. Und es gibt tatsächlich ein paar Karten, die bis hin zu Legacy Play sehen werden. Über Aetherdrift an sich haben wir schon lang und breit geredet und was wir davon halten. Aber lass uns mal so ein bisschen über die Metagame drüber schauen, was es da so für Änderungen gab. Dann starten wir doch einfach mal mit Standard. Hast dir da was aufgefallen? Welche Karten sehen denn da so Play?
Also prinzipiell ist es so, dass, das können wir, glaube ich, vorwegnehmen, keine der Meten sich krass geändert hat. Es ist nicht so wie bei Neon Dynasty, also von Kamigawa zum Beispiel, wo überall Shake-Ups waren, überall neue Karten aufgeploppt sind und. Es sind wenige Karten, es sind speziell ausgewählte Karten und vieles davon ist auch noch im Testing. Was man aber sagen kann, was sehr, sehr, sehr viel in Standard auch ein bisschen was reingefunden hat, ist die Karte Stock-Up. Das ist eine 3-Mana-Sorcery. Man guckt die obersten 5 Karten des Decks an, kann 2 davon auf die Hand nehmen, der Rest geht unter das Deck. Und die wird halt viel so in Esper Self-Bounces, Band Control, Artorias Control und so weiter und so fort gespielt. Und das ist halt sehr überraschend, weil die Karte, muss ich ehrlich sagen, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ich habe sie jetzt auch tatsächlich ein paar anderen Sachen gesehen, werden wir gleich noch drüber reden.
Definitiv.
Aber sie ist auf jeden Fall stärker, als ich gedacht hätte. Und ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt das Ding. Ich hatte auch nach dem Release von Aetherdrift im Local Game Store im 42 Southside, wenn ihr da seid, sagt gerne Manu mal hi, habe ich da noch eine Runde Pioneer gespielt und habe ich mich auch unterhalten, was sind denn so Karten, die so Play sehen oder die so viel da reinkommen. Und da gab es halt zum Beispiel auch Bounce Off. Das sind so diese slightly upgraded Karten von so Staples. Also Stock Up ist zum Beispiel halt einfach Divination durchgespielt. Also in Sorcery Speed, du siehst 5 Karten, du kriegst die 2 besten aus deinen obersten 5. Das ist einfach ratingmäßig einfach so gut, dass es halt wieder playable ist, wo vor Jahren halt eben Divination playable ist. Oder halt, worüber wir uns halt eben unterhalten haben bei dem FNM, war Bounce Off. was eigentlich nur ein slightly besseres Unsummon ist. Also es ist ein Einmana, ein blaues Instant, Return Target Creature or Vehicle to its Owner's Hand, was halt im Nischenfall, also Pioneer kommen wir gleich noch zu, aber ein Vehicle zu bouncen im richtigen Moment kann sehr, sehr gut sein, so. Und das sind halt dann so die Sachen, wenn dann die großen Themes so ein bisschen flach fallen, wie dieses Start Your Engines, Max Speed Thematik hat jetzt noch nicht so viel Anklang gefunden, aber da sind es halt genau diese ja. Evergreens, die halt besser wurden, ne?
Wobei gerade dieses Esper Self-Bounce hat halt viel davon übernehmen können, um halt die Sachen zu machen. Und da sind tatsächlich diese, lass mich lügen, wie heißen sie, Momentum Breaker, glaube ich, gerade drin. Da steht zumindest Start Your Engine drauf.
Ja.
Aber
ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch, also ich habe ein bisschen Gameplay geschaut von MTG Goldfish so. Und da gibt's schon so ein paar Sachen, wo du dir so denkst, okay, Karten werden schon signifikant besser, wenn man Max Speed hat. Aber man muss wirklich drum rumbauen. Mm. Und wir reden halt wirklich von Competitive Erfolgen und da bleibt's halt gerade aus. Das sind halt lustigerweise, du meinst ja gerade, Neon Dynasty hat sehr viel geshake-upt. Ich habe das Gefühl, für dieses Standard hat Duskmourne echt eine Menge getan. Also ja, sei es Screaming Nemesis oder halt die Overlords und so weiter. Also das hat ja wirklich mal einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ist halt spannend, was man halt viel sieht, sind halt die Painlands.
Ja.
Weil die halt jetzt wieder nochmal drin sind. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal waren. Ich weiß, dass die in Duskmourne Commander, also viele in Commanders waren. Ich glaube, die waren in Brothers War, richtig?
Die, ja, Brothers War ist auch noch, ist auch Standard. Ja noch im Standard, genau.
Genau, und deswegen, das, man hat da noch so ein bisschen drin. Was. Aber danach ist es halt, ja, was man halt auch noch sagen kann, ist tatsächlich eine meiner Meinung nach sehr starke Karte mit Rite's End. Ist ein 5-Mana-Instant, der sagt, man kann 3 Mana weniger bezahlen, wenn man ein getapptes permanentes targetet. Und man kann eben dann eine Kreatur oder Vehikel exilieren. Das heißt, man kann für 2 Mana eine Kreatur oder Vehikel exilieren, wird halt in 4 Control-Listen, vor Kalasur und so weiter und so fort, als Removal halt gespielt. Was einfach gut ist tatsächlich.
Ja. Ja, genau, das sind halt auch wieder so, das ist halt eine Common, eigentlich für Limited gedachter Removal, aber dadurch, dass er halt dann so effizient ist, ist er halt auch in Standard halt auch playable. Mhm. Tatsächlich, ich habe gestern oder so noch von Brian Kibler ein Video geguckt, der macht ja einen YouTube-Kanal und macht eigentlich sehr viel Content über Hearthstone. Ist ein sehr, sehr guter Mann. Mit sehr, sehr coolem Haar, muss ich sagen. Er hat letztens gepostet, dass wie lang es geworden ist seit 5 Jahren.
Ja, du, nein, ich war beim Friseur. Ich war beim Friseur und danach wieder so.
Ja, ja. Aber er hat tatsächlich 2 Karten genannt, die ich ziemlich spannend finde für einen potenziellen Bann im Standard, weil er sagt, alle erfolgreichen Decks sind entweder Up the Beanstalk mit den ganzen Xur und Domain-Karten, also diese Overlord-Decks, die wir haben, oder halt Monstrous Rage, was halt diese ganzen roten Agro-Decks sind, also als Monored oder Ghoul, Prowess oder Agro, eigentlich alles, was auch Mäuse spielt. Und er sagt halt, gerade auch mit Blick auf eine hochkompetitive Turniere, bei den letzten Pro-Touren waren halt immer eins dieser beiden Decks oder eins der beiden Karten in jedem Deck der Top 8 und fand ich ein sehr interessanten Ansatz, dass man sagt, okay, diese Enabler, also beides ja auch Uncommons, wieder für Limited wahrscheinlich gedacht, dass die jetzt halt so dominant sind in vielen Decks. Also entweder dieses Over the Top, ne, hier Up the Beanstalk hat ja auch schon Modern-Probleme gesorgt, oder halt Monstrous Rage, was halt Blocken eigentlich unbrauchbar macht aktuell gegen rote Aggro.
Finde ich so spannend, weil wenn man mal so die Karten ansieht, die so gespielt werden, Monstrous Rage ist halt auf der Top 10 overall Cards, beziehungsweise auf der Top 9 Top Spells, die aktuell gespielt werden in der Meta.
Ja.
Und das sind halt 26% aller Decks, also jedes vierte Deck spielt das davon 4 Stück. Aber du hast halt so Karten wie Negate, Rest in Peace, Torch of Tower, die halt über 30% haben, Temporary Lockdown, über 30% und alle irgendwie mit 2,7 bis 3,4 irgendwo rumlaufen. Und da ist halt super viel dabei. Und dann kommt halt dieser Obsidiat-Behemoth aus Ding. Und ich denke mir so, was machst du denn? Warum bist du denn die top-meistgespielte Kreatur in diesem Format? Ich habe dich noch nie in einem Standard-Deck gesehen. Und dann gucke ich mal so rum, was denn alles spielt. Ich denke mir so, Leute, was habt ihr denn alle in eurem Sideboard dafür?
Mm,
ja, ist schon insane.
Ja, das ist schon echt witzig. Aber wir ziehen mal weiter zu dem wahrscheinlich kürzesten Segment in dieser Übersicht, und zwar Pioneer. Pioneer ist ja gerade so ein bisschen, ich würde sagen, es wird ein wachsendes Problem, weil auch so ein bisschen die Begeisterung einfach gerade so ein bisschen schwindet. Wir haben immer noch dieselben 10 Decks, die eigentlich immer relevant sind. Und das hat sich jetzt auch mit Etherdrift nicht wirklich geändert. Auch hier haben wir Stock-Up in manchen Azorius-Listen, Azorius Control, aus derselben Begründung wie eben. Es ist halt die effizienteste Art von Divination, die es halt momentan gibt. Der ursprüngliche oder der übliche Pioneer Azorius Control Plan mit Jurion und mit Planeswalkern halt einfach das Brot kontrollieren und dann irgendwann mit hier den Sharks zu gewinnen. Das ist immer noch das Gleiche so, aber jetzt ist halt der Card Draw Spell ein anderer. Ich glaube, in Rakdos Midrange hat sich nichts geändert. Ich glaube, die neueste Karte aus der Deckliste ist nach wie vor das Verge aus Duskmorn. Und natürlich Fear of Missing Out und das Demon Package von Unholy Annex. Und da habe ich lustigerweise, ich habe noch dran gedacht, ich spiele selber Rakdos Midrange, gerade in Pioneer, den Speed Demon oder auf Deutsch Karacho-Dämon so als One-Off reinzunehmen, einfach nur um einen weiteren Dämon zu haben für Unholy Annex. Aber Five Drops haben sich in dem Deck noch nie durchgesetzt. Deswegen glaube ich nicht, dass das was wird.
Was ich spannend finde, ist, dass ein neues Deck sich so ein bisschen platziert oder es halt hin und wieder mal gespielt wird, und zwar Ors of Zombies.
Oh, spannend.
Ein Deck, was halt viel mit den Cryptbreaker reingebracht wird. Ist ja auch ein Reprint aus dem Set, das vorher nicht legal war. Genau wie der Wayward Severant. Das sind auch ein Zombie, der halt da viel macht. Und eben den Zahur Golgari Pass, der einfach 2-Mana-3-2 Start Your Engine ist. Und eben den Zombie Cat Warrior. Und der halt mit Max Speed Non-Token Creatures noch als 2-2 Zombies wiederholt, wenn die sterben. Und das ist natürlich extrem geil mit sowas wie dem Unstoppable Slasher, der ja, wenn er stirbt, wenn er keine Marken drauf hat, wieder getappt ins Spiel kommt und dann noch ein 2-2 Zombie hinterlässt und der halt mit Death Touch halt durchgeht und. Das ist schon ein spannendes Deck.
Nicht schlecht, auf jeden
Fall. Ich find's lustig, wie gerade in Pioneer immer wieder diese Ors of Sachen, Ors of Vampire, Ors of Human, Ors of Zombies immer wieder durchkommen. Das finde ich echt spannend.
Das ist halt das Ding, ist in diesem etablierten Meta von Rakdos Midrange, Cool Aggro, Is It Phoenix, Nyxos Ramp, mal jetzt die Mia Aggro dabei, aber so ist Control, John Sacrifice. Das sind alles so Farbkombinationen, die sind so etabliert. Eine Farbkombination, die nie so ein Top-Meta-Deck war, wirklich, sind halt wirklich Ors of Decks. Also, du spielst ja super gerne Ors of Humans. Du hast Ors of so ein bisschen drin in so einer Mardu Greasefang-Liste. Aber ne, das so richtig so ein Ors of Deck, was man so kennt, was sich so etabliert hat, das gibt's halt irgendwie tatsächlich nicht. Und vielleicht sind's Zombies jetzt. Also ich finde die Auswahl aus Champion of the Perished, Cryptbreaker und halt den Grave Crawler finde ich halt tatsächlich ziemlich spannend, weil du hast halt dann dadurch allein 12 One-Drops, die halt schon Druck machen können. Und mittlerweile ist auch Mono White Humans wieder so ein bisschen im Kommen, weil halt einfach die Midrange-Decks so ein bisschen sich gegenseitig so auffressen, dass du einfach mit einem zu breiten Board einfach gut durchlaufen kannst. Deswegen, also vielleicht sind es tatsächlich Zombies, die jetzt Ors of so ein bisschen einnehmen. Ich würde mich freuen. Ein Zombie-Tribal-Deck in der Top-Meta finde ich ganz cool.
Finde ich lustig, ja.
Definitiv. Aber springen wir weiter zu Modern. Und da hat sich nicht viel getan, mit einer Ausnahme, wo ein gewisser Staubsaugerverkäufer getestet worden ist. Thema Ors of. Was haben wir denn da?
Wir haben ja schon über Ketramos gesprochen.
Genau.
Den kleinen Gott, der halt tatsächlich ein bisschen getestet wird in einem Deck, das kurz vorher schon aufgekommen ist. Und da auch wirklich nur drin getestet wird aktuell. Und zwar in Ors of Blink. Ein Deck, das halt versucht, aus dem Overlord of the Balemark eine Karte aus mal wieder
Duskmorn,
einen Value zu ziehen, indem man den mit Felia blinkt und eben genau wie im Standard, deswegen wundert es mich, dass es im Pioneer noch kein Ding ist, einfach möglichst schnell versucht, Overlord Power auf dem Board zu haben. Und das Deck ist schwarz-weiß und blinkt und flickert und exilt Kreaturen und bringt sie wieder rein. Ja, macht es nur Sinn, sowas wie Ketramos zu spielen, der eben sagt, wenn man was exilt in seinem eigenen Zug, zieht man eine Karte, verliert ein Leben und gibt Gas. Da gibt's auch noch andere gute Karten zu, die das halt irgendwie mit Relic of Progenitus oder dem Ghost Vacuum, die das halt verstärken, was Ketramos da macht und einen dauerhaften Flow an Value bringen, sag ich mal. Grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass diese Midrange Shell mit dem Overlord und der Felia und vielen anderen noch ETB-Effekten einfach sehr gut ist und den Ketramos, glaube ich, gar nicht braucht. Ja. Aber natürlich ist es neues Spielzeug und dementsprechend muss es getestet werden.
Klar, und ich meine, das Ding ist, viele Play-Patterns, die man dann irgendwie so hat, die ist halt, die sind halt irgendwie klar. Sowas wie Solitude, dass man dann halt, ne, removen kann und gleichzeitig eine Karte ziehen kann mit Catcher Mouse oder Flicker Wisp und diese ganzen Geschichten. Das ist schon, ich verstehe schon, wie das so eine Shell sein kann, aber das Problem ist halt wirklich, dass du dann den Turn 3 hinlegen musst und hoffen musst, dass erstmal nichts passiert. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass er dann doch relativ langsam ist. Aber relativ stolz auf Social Media verfolgt habe ich da Andrea Mengucci, der Ors of Midrange oder Ors of Blink in dem Fall eben auf einem Modern-Turnier gespielt hat. Und er findet das auf jeden Fall gut. Und ich spiele kein Modern, aber
ich habe das halt da viel so gespielt. Tatsächlich in letzter Zeit, weil ich das sehr, sehr cool finde auf Magic Online.
Ja.
Habe ich sehr, sehr viel gespielt, weil ich es wirklich, wirklich cool finde. Und das Deck ist sehr, 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 sehr stark.
Genau.
Und ja, das ist, also Ketramos ist eine der neueren Karten. Die zweite, die wir jetzt zum dritten Mal nennen, ist Stock-Up, die halt in Dimir
Murktide. Das beste Divination, was wir haben.
Ja, Grinding Station oder aktuell gespielt wird. Also in vielen, vielen, vielen Sachen.
Ja.
Und ja, ist schon krass.
Auf jeden Fall. Also auch da wieder gleiche Begründung. Sehr effizient für 3 Mana, auch wenn Sorcery Speed ist. Aber das reicht halt für Modern anscheinend. Und vielleicht ja noch ein bisschen weiter. Mal schauen. Tatsächlich, wir hatten Modern schon mal auf der Themenliste gehabt vor ein paar Wochen. Und ich glaube, wir müssen mal kurz Revue passieren lassen, wie sich Modern so entwickelt hat nach den Bannings. Also die Bannings waren, hatten wir damals gesagt, sehr notwendig. Und ich glaube, da wird sich auch immer noch zu stehen. Wie bist du mittlerweile dem Mox Opal gegenüber genannt? Weil wir haben mit Grinding Station und Timo Breach wieder so einen Contender. Da geht man, wenn man die zusammennimmt, schon in Richtung 20% der Meta. Ja. Ah, war das eine gute Entscheidung?
Das Problem ist mal wieder nicht Mox Opal, sondern Underworld Breach. Die Mechanik, die hinter Escape steht, ist einfach, ich sag's immer wieder, kacke broken.
Ja.
Das ist dasselbe, was ich auch zu Uro sage. Die Mechanik, immer und immer und immer wieder dieselbe Karte aus dem Friedhof zu haben, ohne Finality-Counter, ist zu stark. Und Underworld Breach ist ein Legacy nicht ohne Grund gebannt. Und ich finde Mox Opal, wenn man abgesehen jetzt von diesem Grinding Station Combo, der gerade den Haufen den hat, also Grinding Station oder Timo Breach, was einfach dasselbe
ist,
Deck ist.
Ist sehr ähnlich zueinander, ja.
Wird die Karte fast nicht gespielt. Also ich habe jetzt gegen einen Artifact-Deck, also gegen einen Eightcast im Modern gespielt. Aber ja, also das war's dann halt. Und auch sonst, der Green Sun Zenith wird halt in Amalethite ein bisschen gespielt, wie vorhergesehen und wie vorher gesagt. Da ist der gar nicht mal so schlecht. Aber dann hört's halt wieder auf. Boros Energy hat halt den Bann, den haben die nicht gejuckt. Und der Eldrazi-Train läuft halt immer noch. Den habe ich ja vorher schon angekündigt, dass der Eldrazi-Train gerade richtig strong ist in Modern und eigentlich viel, 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 viel stärker noch gespielt werden müsste. Aber dieses Brutal Breach ist eigentlich Underworld Breach ist einfach dumm.
Ja, das war wirklich ein Kartendesign. In dem Set hat Sinn gemacht. Und ich find's auch eigentlich, also von der Theorie her, rein auf dem Papier, die Idee, dass du eine Graveyard-Mechanik nicht einmalig machst, sondern ne, dass du halt sagen kannst, hey, es kommt wieder in den Friedhof und die Kosten entstehen dadurch, dass du andere Sachen quasi noch dazu zahlen musst, dass du was anderes exilen musst, aber das eigentliche Ding kannst du immer wieder machen, ist charmant. Underworld Breach ist viel zu effizient. Also das bringt halt auch wirklich nicht, dass du das sacrificen musst an deinem Endstep, weil meistens gibt's dann keinen Endstep. Und Grinding Station Decks waren ja schon auch früher ein Ding. Jetzt halt mit Mox Opal, dass du halt mit Mox Ember so viele Free Spells halt hast im Friedhof, die du halt immer wieder casten kannst mit Underworld Breach, ist halt zu strong. Und das ist halt einfach was, wo ich aber gespannt bin, ob sie drauf reagieren. Wir haben ja, ich glaube, im März ist die nächste angekündigte BNR-Announcement.
Ja.
Und so ein paar Stimmen gibt's schon, die sagen, okay, lass den Opal da, wo er war. Auf der anderen Seite stimme ich dir auch komplett zu. Eigentlich macht Opal auch viele Decks gut. Also
ja, es ist einfach Breach.
Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja damals Ende letzten Jahres dann nach dem Bennings auch so ein bisschen mit Affinity und so und mit Hammer Time herumexperimentiert. Decks auch, die nicht mehr so relevant waren wie damals. Aber
Hammer Time ist ganz lustig. Habe ich neulich auch wieder einen gesehen, tatsächlich.
Genau, und das ist halt, glaube ich, das Gute. Ich habe auch letztens ein Gameplay, ich glaube, von Nikachu gesehen, wo er Mehrfolk gespielt hat. Und er ist ja bekannt für Mehrfolk-Decks so. Und das Deck wirkte nicht unspielbar. Also das wirkte schon halt kompetent und hat die Tools, die es braucht, um zu überleben. Halt als so ein typisches Tempo-Deck. Und das finde ich halt, das ist ein ganz gutes Zeichen, dass es Modern dann, auch wenn die Statistik manchmal ein bisschen getrübt ist von Grinding Stage und Timo Breach und so, trotzdem immer noch ein gesundes Format ist. Man muss halt nur seine Feinde kennen und sich darauf vorbereiten.
Also ich habe es mit Schwarz-Weiß und Flicker Eldrazi auf den zweiten Platz geschafft. Also es geht schon.
Ja, das geht schon, klar. Aber dann kommen wir zu deinem Lieblingsformat. Legacy. Hat denn da was reingedriftet?
Stock up.
Wahrscheinlich war also, der Chromox Reprint aus dem Special Guest Slot ganz nett.
Nee, also tatsächlich, dieses Stock up ist halt viel in sowas wie Sneak and Show Listen, weil wenn du Omniscience draußen hast, kannst du damit halt 5 Karten tief gucken, kannst das nächste finden oder ein Brainstorm oder ein Ponder oder kannst 2 Karten von dem, hast aus einer Karte 2 Karten, kannst noch tiefer diggen, um halt deine Win Condition zu haben. Deswegen hat man damals ja auch schon, sowas wie Dig Through Time oder auch, wie heißt Treasure Cruise gespielt. Dazu gibt's halt Decks, die halt ein bisschen so Richtung Control auch gehen einfach, die einfach versuchen, ein bisschen controlliger zu machen. Es sind so Sachen wie Grixis hat's schon gespielt, Blue Painter spielt es und Omnitail, Teamy Tempo, Painter, alles mögliche.
Oh, okay.
Stock-Up wird viel gespielt. Catramos wird so ein bisschen getestet in manchen Listen. Gerade in den Schwarz-Weiß
Death and Taxes?
Death and Taxes. Ich will es halt nicht genau sagen, weil es eigentlich eher so ein Ors of Midrange-Gedöns ist. Da wird er so ein bisschen drin getestet. Es gibt auch ein paar Esper-Listen, die den spielen, aber bisher noch nicht erfolgreich, sag ich mal.
Ja. Aber bis auf so ein paar Optimierungssachen ist da jetzt auch nichts dazu gekommen, wo man sagt, okay, wir haben einen neuen Player irgendwie, der das nochmal irgendwie besser macht oder so. Nee, ne?
Gar nicht. Also es ist tatsächlich einfach so, wie in allen Formaten. Ein, zwei Karten haben irgendwie den Aufsprung geschafft, den Zugaufsprung. Haha. Und die anderen haben es halt nicht geschafft, irgendwas zu machen. Und das ist ja wie erwartet, Etherdrift hat nicht den großen Einfluss auf die Meta.
Ja, also ich bin immer bei mir am herumdiskutieren, so ist das was Gutes, ist das was Schlechtes? Ich persönlich glaube, ich bin fein damit, dass gerade so ein Set wie Etherdrift jetzt nicht den größten Einfluss auf die Formate hat. Einfach nur aus dem stilistischen Grund, Etherdrift war jetzt nicht mein Lieblingsformat oder mein Lieblingsthema einfach. Viele Leute hatten ja auch Probleme mit den verschiedenen Artworks, die es da teilweise gab. Und dahingehend kann man ja fast schon dankbar sein, dass da jetzt nicht auf einmal, keine Ahnung, dieser Bullox, der da mit diesem Skater-Art überall jetzt rumflaniert oder so. Aber trotzdem, Etherdrift hat dann doch noch hier und da so ein paar Karten, die vielleicht ein bisschen pushed sind, wie halt Stock-Up, von wegen, ne, wie weit können wir es mit Divination treiben. Der nächste Step wäre dann Stock-Up, aber in Instant-Speed. Das können wir dann machen, wenn das nächste Set sich nicht gut verkauft, was man dann mit Uncommons machen kann. Aber ja, das ist soweit der Überblick über die Metas von Standard, Pioneer, Modern und Legacy. Wie sieht's bei euch aus? Spielt ihr die Formate? Wie seid ihr gerade mit den Metas so zufrieden? Spielt ihr gerade?
Probiert ihr selber was aus?
Probiert ihr selber was aus? Aus Etherdrift? Wollt ihr vielleicht Max Speed Viable machen in Legacy oder so? Dann schreibt's uns gerne in die Kommentare oder ins Discord und wir freuen uns da von euch zu hören. Und apropos Discord, ich würde mal sagen, wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Ask Us Anything. Marc, wo finden die Leute denn den Weg in unser Podcast mit ihrer Frage?
Ihr könnt einfach in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes den Link öffnen, wo Discord davor steht. Dort kommt ihr dann auf unseren Discord, wenn ihr noch nicht drauf seid. Unsere Bots werden euch schön dadurch flanieren und dann werdet ihr auch wunderschön an der Ask Us Anything Wall vorbeigesetzt. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt sie dann rein. Kurz, knackig, nicht tausend Fragen in einer Sendung, sondern immer jede Frage und dann Enter drücken. Und für die Leute, die schon auf dem Discord sind, ihr wisst sowieso, was ist.
Genau. Und das ist direkt schon eine sehr, sehr spannende Karte, spannende Frage von Xatu Hatu. Was sind eure Top 5, Top und Flop 5 von den verschiedenen Dual-Land-Types? Also, welche verschiedenen Dual-Land-Typen würden wir quasi ranken als Top 5 oder wir machen es kurz ein bisschen ab, Top 3 und Flop 3. Was sind deine Lieblings-Dual-Lands und was sind deine Least-Favorite-Dual-Lands? Hast du da eine Präferenz?
Ich mag Duels, also wirklich Original-Dual-Lands, logischerweise. tatsächlich bin ich auch ein sehr großer Fan geworden von den Surveillance, die sind sehr, sehr gut, sehr, sehr stark, beides durchfetchbar. Mhm. Und wovon ich ein sehr großer Fan bin, sind Painlands. Denn Painlands kommen end-tapped ins Spiel. Painlands können euch die Möglichkeit geben, auch farblose Sachen damit zu bezahlen, ohne Leben zu bezahlen. Und ihr könnt damit alle Eldrazi-Kombinationen, Farbkombinationen spielen, weil sie auch gleichzeitig immer in einem Eldrazi-Deck Triple Lands sind, wo sie drei Mana-Farben haben, weil farblos für Eldrazi eine Mana-Farbe ist. Mhm. Das sind so das meine drei Tops,
sag ich mal. Deine Tops. Ich bin gerade überlegen, also ich finde, also für competitive Formate, also Pioneer bei meinem Fall hauptsächlich, ist tatsächlich die Shocklands eigentlich unschlagbar, meiner Meinung nach. Also sind halt so ein simples, klares Design. Wenn man es einmal erklärt hat, warum sie Shockland heißen, einfach weil sie zwei Schaden machen, wie ein Shock, ist es irgendwie klar, wofür sie halt eben stehen. Sie sind fetchable, sie sind gut eben machbar. Ich weiß nicht, ob Fetchlander auch noch zählen, aber tatsächlich habe ich, das ist witzig, weil ich glaube, ich habe vor anderthalb Jahren oder so habe ich genau das Gegenteil gesagt und Leute verrückt genannt, dass sie das vorgeschlagen haben. Aber bei diesem FNM, wo ich Pioneer gespielt habe, habe ich immer herumgeworfen, wie die Deckdiversität denn wäre, wenn es Fetchländer in Pioneer gäbe.
Oh Gott.
Naja, ich weiß. Takir
is coming.
Genau, Takir kommt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, damals war so das definierende Feature von Pioneer, als es reinkam, ist, dass es kein Fetchland gibt und dass sie von vornherein halt ne, draußen sind, weil Fetchlands damals super teuer waren. Jetzt hat Modern andere Probleme und ist auf andere Art und Weise sehr teuer geworden. Deswegen ist so ein bisschen die Idee so, ich würde schon ganz gerne irgendwie so drei Farben
auch wieder teuer.
Sind wir jetzt auch wieder? Achso, ja. Ich hatte gerade, momentan sind die bezahlbar.
Nein, genau, momentan sind die bezahlbar, bis wir Pioneer auf Fetchland erlauben.
Genau. Aber ansonsten, ich stimme dir auf jeden Fall zu Surveillance, sind meine Lieblings Tap-Lands tatsächlich. Aber um noch was anderes zu nennen, finde ich tatsächlich die Verges, die Vestibules, wie wir es gelernt haben aus Duskmorn, finde ich überraschend gut, weil man unterschätzt wirklich, wie gut sie einfach spielbar sind. Also sie erfüllen genau das, was man mit Dual Lands haben will. Ich wäre mir jetzt auch nicht zu schade, einfach ein Playset Verges zum Beispiel auch in Modern zu spielen, in einem Burn-Deck, weil man halt die Farbkombination braucht. Muss man halt genug andere Basic-Land-Typen haben, aber da halt eben Fetch-Länder, Shock-Länder und Surveillance ein paar geben dir eigentlich genug Stoff, um die halt immer in beiden Farben zu haben. Und sie sind halt ungetappt, was halt so viel wert ist. Und ich spiele die auch mittlerweile in allen Commander-Decks, neben eben den anderen Typen, weil ich halt einfach sage, okay, das ist großartig und gibt mir genau das, was ich halt eben brauche. Wie sieht's denn bei deiner Flop 5 oder Flop 3 aus?
Der Rest.
Alles?
Ich bin da ganz schnell. Also der Rest außer Shockländer. Shockländer wäre noch auf Top 4 und danach ist es einfach der Rest, weil Wizard of the Coast bzw. Magic, wir haben viel zu viele schlechte Dual Lands, die vor allem in Commandern gerne reprintet werden. Und ich finde, man kann vieles davon einfach mal sein lassen und loslassen und sagen, wir brauchen keine Tempel mehr und ähnliche Sachen. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, das sind einfach der Rest.
Ja, ich habe gerade mal geguckt. Es gibt einen Land-Typ, der mich richtig nervt und es muss auch ein Cycle sein. Ich habe jetzt gerade stellvertretend dafür gefunden, Calciform Pools, was ein Storage-Counter-Dual-Land ist. Das ist aus Time Spiral, sehe ich gerade. Time Spiral Remastered, ein Reprint in Uncommon. Also es ist jetzt kein Rare Dual-Land-Cycle, aber Tap für Farbloses. Für einen Mana kann man ihn tappen, einen Storage-Counter draufpacken. Und dann für einen Mana kann man Storage-Counter removen und X Mana von Farbe A oder B hinzufügen, wobei X die Anzahl an Storage Counter eben ist. Und das finde ich halt sehr schlimm, vor allen Dingen, weil die Farbgebung ist halt wie ein normales Dual Land. Das heißt, du erwartest, dass wenn es ungetappt ist, kannst du es zum Beispiel jetzt in dem Fall für Weiß oder Blau tappen. Aber die Art und Weise, wie es halt formuliert ist, musst du es halt so viel Brainpower da reinpacken, dass du es halt auflädst mit Storage Counter und danach removes, um dann deine Farben zu haben. Also das ist ganz weit oben auf einer Liste von Karten, die ich halt auf jeden Fall vermeiden würde. Ansonsten Pet Peeve von mir, einfach auf einer persönlichen Ebene habe ich Probleme mit Tempel. Temple of Silence oder was es da so gibt. Ich finde, Surveillance haben sie restlos einfach gestrichen. Also du brauchst keine Tempel mehr spielen, wenn es Surveillance gibt. Und einen dritten Typ fällt mir gerade, ja, wahrscheinlich sowas wie Gainlands oder sowas. Gainlands sind halt auch immer so, sie fühlen sich wie so eine halbe Lösung an. Weil dann kannst du sogar eher die Dominaria Dual Lands spielen, die einfach nur getappt reinkommen, aber trotzdem die Basic Land Typen haben.
Genau.
Die funktionieren wieder mit den Verges oder mit, wenn du Domain oder sowas spielst, dass du die halt auch fetchen kannst. Und dann sind die eher eine Budget-Lösung als sowohl Tempel als auch die Gainlands zum Beispiel. Weil ein Leben ist nicht so geil. Dann haben wir von Mikoto Kato tatsächlich einige Fragen. Wir nehmen für heute mal die Frage mit rein. Wie würdet ihr ein TCG? Ah nee, hier war das. Wie ernährt ihr euch? Vegan, vegetarisch, omnivor oder carnivor? Wobei ich jetzt gerade, Moment, was ist denn der Unterschied zwischen omnivor und carnivor? Weißt du das gerade?
Ist Carnivore ist doch einfach fleischfressend. Und Omnivor nicht das sowohl Fleisch als auch Pflanzen?
Omnivor ist alles
Fresser. Alles fressend halt. Und bei Carnivor wird halt eher für in der Biologie eher benutzt für Wölfe, Katzen, also Raubkatzen, Greifvögel, so halt so möglichst viel Fleisch. Also ich übersetze das mal in möglichst viel Fleisch oder ich esse Fleisch und alles andere.
Ja.
Ich esse kein Fleisch und ich esse eben keine tierischen Produkte.
Ja, und wo willst du dich da einordnen?
Tatsächlich als Omnivor. Ich esse Fleisch, trinke liebend gern Milch. Ich liebe die Milchshakes noch irgendwie zu sehr. Und ich bin da einfach ein sehr bequemer Mensch, sehr fauler Mensch, der halt einfach sagt, ich bin sehr schlecht in Ernährungssachen. Und ich möchte meine Energie und meine Kraft nicht darauf setzen, herauszufinden, was ich wann, wo, wie essen kann und ob ich was essen kann oder nicht. Und ich kenne mich, wenn ich mich dem Veganismus oder Vegetarismus hingeben würde, dann würde ich das auch entweder extrem krass durchziehen und dann wirklich auch keine Ausnahmen und gar nichts machen. Oder ich würde genau das Gegenteil machen und wäre ganz, ganz schnell wieder, Cheeseburger beim Mc's geht ja. Und das geht halt dann genau nicht. Es ist halt eine Einstellungssache und diese Einstellungssache, dem möchte ich mich nicht unterzwingen.
Verstehe ich voll. Also ich ernähre mich vegan und bin halt auch immer so. Also ich muss auch sagen, ich finde diese, weil du eben meintest so von wegen, ne, also es ist so faul und ich will mich damit irgendwie nicht auseinandersetzen. Ich würde sagen, es ist eigentlich egal. Also es ist halt wirklich so eine philosophische Sache, womit, also was du halt einfach machen möchtest, und ich habe mich halt irgendwann dafür entschieden. Tatsächlich auch eigentlich mehr aus einem Faulheitsgrund, weil viele vegane Rezepte weniger, also musst dich mit weniger Sachen beschäftigen. Mein bestes Beispiel ist da Sushi. Du packst halt eigentlich immer Avocado, Gurke oder irgendwas anderes Pflanzliches rein und musst dich jetzt nicht auseinandersetzen.
Mango kann ich empfehlen.
Mango ist auch ziemlich geil, aber du musst dich jetzt nicht mit den Fischtypen auseinandersetzen. Boah, das ist ein super gutes Lachs-Sushi, aber der Lachs darf nur so alt sein. Und da dachte ich, nee, und meine Freundin ist halt auch vegan. Und da dachte ich mir, bevor wir jetzt in zwei unterschiedlichen Pfannen das Gleiche ankochen, mache ich einfach auch vegan und das passt auch. Aber ich wollte nur betonen, man kann sich sehr beschissen ernähren vegan, aber man kann sich auch sehr gut als Allesfresser ernähren. Also es geht sowohl als auch. Es hat immer was mit der...
Kann sich aber auch sehr viel leichter als Allesfresser beschissen
ernähren. Genau, genau. Aber ne, das nur, um da Vorurteile vorauszuhauen. Ja. Eine letzte Frage noch von Slayer Gottrek 82. Hi. Was sind eure Basic Lands Artwork Must-Haves, die ihr empfehlen würdet, um Decks optisch aufzuwerten? Was eine sehr spannende Frage ist, weil ich habe das Gefühl, wir werden momentan mit gerade Full Art Basic Lands so zugeballert, dass ich eigentlich in allen Decks mismatched Basic Lands habe. Aber hast du eine Präferenz? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, die müssen es sein für meine Decks?
Also ich liebe persönlich die Full Text Artworks, also die Full Text Bilder Länder einfach. Was einfach viel daran liegt, dass sie für mich als Judge natürlich absolut appealing sind. Und ich finde es halt lustig, weil es gibt halt tausende Artworks, aber keins wie dieses. Das finde ich halt ganz cool. Ansonsten muss ich sagen, die Meditations of Nature Secret Layer hat unglaublich schöne handgemalt, also es sieht handgemalt aus, ich kann das nicht genau sagen, ich bin leider kein Künstler, handgemalte japanische Sachen, die richtig schön aussehen. Die Ixalan-Sachen finde ich auch sehr hübsch. Das sind, glaube ich, so die ich hauptsächlich nutze. Wenn ihr Old Border mögt, dann eher so Eurolands sind relativ teuer, aber auch sehr, sehr hübsch.
Ja.
Oder APAC-Lands. ja, es ist Philosophie-Sache. Für mich sind es die Full-Text-Länder. Ich liebe die Full-Text-Länder. Mhm. Für mich sind die einfach wunderschön. Und wenn sie nicht so teuer wären, würde ich mein komplettes Ojutai damit in Foil, mit Foil-Ländern davon zupflastern.
Das ist so witzig. Die wahrscheinlich für Wizards of the Coast günstigsten Basic Lands, die es gibt, sind für im Endkauf dann doch die teuersten. Tatsächlich, ich habe momentan so ein Fable entwickelt für die originalen Zendikar Basic Lands. Gerade das der Mountain von Veronic Minignaut. Ich habe es garantiert nicht richtig ausgesprochen. Aber es ist der Mountain, der so im Kringel geht.
Ja.
Den kennt man aus vielen Decks. Und das ist halt, ich habe mir letztens tatsächlich einen ganzen Schwall von denen mal bestellt. Einfach nur, weil ich halt denke, also wenn man schon gleiche Artworks haben, dann dieses alte mit diesem ovalen Rand, also es ist nicht komplett Full Art, aber es hat auch diesen alten Landrahmen quasi drumherum. Und das finde ich sehr, sehr schick. Wobei ich auch eine wirklich sagen muss, alle, also quasi wirklich alle Unset Mountains oder Länder sind halt ziemlich cool. Also sei es von Unsanctioned oder auch hier die allerersten Unglued oder sowas, die sehen da auch noch richtig geil aus, weil auch damals eben das Set-Symbol noch in den Frame reingearbeitet worden ist und so. Mhm. Und es gibt halt so viele geile Artworks, wo man sich draus bedienen kann. Und mittlerweile ist es schon fast wirklich wieder mehr die Herausforderung, die gleichen Artworks zu haben.
Mm.
Wobei ich sagen muss, der neue Full Art Frame, wo das Symbol unten links ist und dann halt ne, oben der Name und unten dann der Typeline, dass die uniform sind, das macht so ein bisschen mehr appealing für Leute, die das halt mixen, matchen wollen, aber dass es jetzt nicht komplett chaotisch auseinander geht so. Aber ja, ich meine, Foil, Old Border geht auch immer. Also gerade aus Innistrad Remastered, ja. Die Swamps finde ich halt super, super
nice. Ich habe einen Kumpel, der mag die Pixel Lands extrem zum Beispiel.
Oh ja.
Das ist auch ganz cool. Aber ich habe zum Beispiel auch die Japano Lands, also diese japanischen Szenerien, die Tokyo Lands heißen die, glaube ich.
Ja.
Die fand ich auch sehr, sehr, sehr hübsch und so weiter und so fort. Es gibt halt sehr, sehr viele. Und dadurch gibt es, glaube ich, auch nicht mehr diese Must-Haves. Dieses ist das schönste Basic Land aller Zeiten. Das gab es sowieso nicht, weil immer Geschmackssache und über Geschmack lässt sich streiten.
Eben.
Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, wirklich ein sehr schöner Aspekt, einfach sich selber was rauszusuchen. Und dafür sind die Secret Layer Lands ganz schön, dafür sind die Basic Lands in den Sets sehr schön. Man muss halt aufpassen, dass man davon nicht überschlagen wird, weil es halt jetzt in jedem Set Full Arts gibt mit Special und goldenem Rand und was nicht alle.
Mm.
Und da muss man halt ein bisschen auf aufpassen, aber ansonsten geht das ganz gut.
Ja, also deswegen, also so ausblicken, ich glaube, da gibt es wirklich viele verschiedene Sachen, auch viele Aspekte, die man verfolgen kann, wenn man ein Commander-Deck hat. Okay, wie bei dir jetzt Ojutai, wie kann man den nehmen und Länder dazu finden, die vielleicht dieses Drachenbild irgendwie besser abbilden? Oder,
da hoffe ich tatsächlich auf Takir.
Takir kann ziemlich cool werden. Aber es gibt ja auch zum Beispiel so Sachen wie die mit dem Ravnica-Symbol zum Beispiel, die ich in meinem Feather-Deck habe ich die komplett drin, die Boros-Länder dann aus den Guild-Kits damals.
Guild-Kits, ja.
Also es gibt wirklich eine Menge. Also einfach mal ein Basic Land eingeben und dann bei Scryfall oder sowas zu schauen, welche Versionen es davon gibt. Man kann sich wirklich austoben bis zum geht nicht mehr.
Yes.
Aber das soweit von Folge 283 von Radio Ravnica. An der Stelle, ja, vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr hier nächste Woche oder in den kommenden Wochen genannt werden wollt, dann schaut vorbei im Ask Us Anything. Stellt uns gerne Fragen und wir kommen da früher oder später dazu. Wahrscheinlich eher später. Wenn ihr uns supporten möchtet, dann könnt ihr sehr gerne tun auf YouTube. Gerne Gamery in meinem Fall und MTG Blackset in deinem Fall, also in Marks Fall. Vorbeischauen, dort abonnieren, dort gerne liken, sich die Videos anschauen, die es da gibt. Bei dir gibt es, glaube ich, immer noch jede Woche ein Decktag oder Gameplay.
Alle zwei Wochen ein Decktag, jede Woche ein Gameplay, jede Woche ein Open, also alle zwei Wochen ein Opening, aktuell jeden Mittwoch Secret Layer.
Ja, sehr cool. Also eine ganze, ganze Menge Content auch da eben zu schauen. Ansonsten haben wir Social Media Linktrees in den Videobeschreibungen bzw. in den Shownotes, da gerne vorbeischauen und uns da auch privat folgen, wenn ihr das möchtet.
Yes.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Holy fürs Sponsoring dieser Folge. Und ihr könnt die fabelhaften Holy-Getränke genießen und uns dabei unterstützen bei weareholy.com/radioravnica und spart noch etwas Geld mit den Codes Ravnica10 für 10% oder Ravnica5 für 5 € auf euren Ersteinkauf. Vielen, vielen Dank, Holy. Vielen, vielen Dank an euch. Und nochmal einen besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer. Namentlich dazu erwähnen sind Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarda, Lulz, Nico K., Siren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnicka.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.